Stefan Zweig. Die Entdeckung Eldorados. J. A. Suter, Kalifornien. Januar 1848. Der Europamüde. 1834. Ein Amerikadampfer steuert von Le Havre nach New York. Mitten unter den Desperados, einer unter Hunderten, Johann August Suter, heimisch zu Rünenberg bei Basel, 31 Jahre alt und höchst eilig, das Weltmeer zwischen sich und den europäischen Gerichten zu haben, Bankrotteur, Dieb, Wechselfälscher, hat er seine Frau und drei Kinder einfach im Stich gelassen, in Paris sich mit einem betrügerischen Ausweis etwas Geld verschafft und ist nun auf der Suche nach neuer Existenz. Am 7. Juli landet er in New York und treibt dort zwei Jahre lang alle möglichen und unmöglichen Geschäfte, wird Packer, Drogist, Zahnarzt, Arzneiverkäufer, Tavernenhälter. Schließlich, einigermaßen gesettelt, siedelt er sich in einem Wirtshaus an, verkauft es wieder und zieht dem magischen Zug der Zeit folgend nach Missouri. Dort wird er Landmann, schafft sich in kurzer Zeit ein kleines Eigentum und könnte ruhig leben. Aber immer hasten Menschen an seinem Hause vorbei. Pelzhändler, Jäger, Abenteurer und Soldaten. Sie kommen vom Westen. Sie ziehen nach Westen. Und dieses Wort Westen bekommt allmählich einen magischen Klang. Zuerst, so weiß man, sind Steppen, Steppen mit ungeheuren Büffelherden, tageweit, wochenweit menschenleer, nur durch Jagd von den Rothäuten. Dann kommen Gebirge, hoch, unerstiegen. Dann endlich jenes andere Land, von dem niemand Genaues weiß und dessen sagenhafter Reichtum gerühmt wird. Kalifornien, das noch Unerforschte. Ein Land, wo Milch und Honig fließt, frei jedem, der es nehmen will. Nur weit, unendlich weit und lebensgefährlich zu erreichen. Aber Johann August Suter hat Abenteurerblut. Ihn lockt es nicht, still zu sitzen und seinen guten Grund zu bebauen. Eines Tages, im Jahre 1837, verkauft er sein Hab und Gut, rüstet eine Expedition mit Wagen und Pferden und Büffelherden aus und zieht vom Fort Independence ins Unbekannte. Der Marsch nach Kalifornien. 1838. Zwei Offiziere, fünf Missionare, drei Frauen ziehen aus in Büffelwagen ins unendliche Leere. Durch Steppen und Steppen, schließlich über die Berge, dem Pazifischen Ozean entgegen. Drei Monate lang reisen sie, um Ende Oktober in Fort Vancouver anzukommen. Die beiden Offiziere haben Suter schon vorher verlassen. Die Missionare gehen nicht weiter, die drei Frauen sind unterwegs an den Entbehrungen gestorben. Suter ist allein. Vergebens sucht man ihn zurückzuhalten in Vancouver, bietet ihm eine Stellung an. Er lehnt alles ab. Die Lockung des magischen Namens sitzt ihm im Blut. Mit einem erbärmlichen Segler durchkreuzt er den Pazifik zuerst zu den Sandwich-Inseln und landet, nach unendlichen Schwierigkeiten, an den Küsten von Alaska vorbei, an einem verlassenen Platz namens San Francisco. San Francisco. Nicht die Stadt von heute. Nach dem Erdbeben mit verdoppeltem Wachstum zu Millionenzahlen emporgeschossen. Nein, nur ein elendes Fischerdorf. So nach der Mission der Franziskaner genannt. Nicht einmal Hauptstadt jener unbekannten mexikanischen Provinz Kalifornien, die verwahrlost, ohne Zucht und Blüte, in der üppigsten Zone des neuen Kontinents brachliegt. Spanische Unordnung, gesteigert durch Abwesenheit jeder Autorität, Revolten, Mangel an Arbeitstieren und Menschen, Mangel an zupackender Energie. Suter mietet ein Pferd, treibt es hinab in das fruchtbare Tal des Sacramento. Ein Tag genügt, um ihm zu zeigen, dass hier nicht nur Platz ist für eine Farm, für ein großes Gut, sondern Raum für ein Königreich. Am nächsten Tag reitet er nach Monterey, in die klägliche Hauptstadt, stellt sich dem Gouverneur Alvarado vor und erklärt ihm seine Absicht, das Land urbar zu machen. Er hat Kanaken mitgebracht von den Inseln, will regelmäßig diese fleißigen und arbeitsamen Farbigen von dort sich nachkommen lassen und macht sich anheischig, Ansiedlungen zu bauen und ein kleines Reich, Neuhelvetien, zu gründen. »Warum Neuhelvetien?« fragt der Gouverneur. »Ich bin Schweizer und Republikaner«, antwortet Suter. »Gut, tun Sie, was Sie wollen. Ich gebe Ihnen eine Konzession auf 10 Jahre.« Man sieht, Geschäfte werden dort rasch abgeschlossen. 1000 Meilen von jeder Zivilisation hat Energie eines einzelnen Menschen einen anderen Preis als zu Hause. Neuhelvetien, 1839. Eine Karawane karrt langsam längs der Ufer des Sacramento hinauf. Voran Suter zu Pferd, das Gewehr umgeschnallt, hinter ihm 2, 3 Europäer, dann 150 Kanaken in kurzem Hemd, dann 30 Büffelwagen mit Lebensmitteln, Samen und Munition, 50 Pferde, 75 Maulesel, Kühe und Schafe, dann eine kurze Nachhut. Das ist die ganze Armee, die Neuhelvetien erobern will. Vor ihnen rollt eine gigantische Feuerwoge. Sie zünden die Wälder an. Bequemere Methode, als sie auszuroden. Und kaum, dass die riesige Lohe über das Land gerannt ist, noch auf den rauchenden Baumstrünken beginnen sie ihre Arbeit. Magazine werden gebaut, Brunnen gegraben, der Boden, der keiner Pflügung bedarf, besät, Hürden geschaffen für die unendlichen Herden. Allmählich strömt von den Nachbarorten Zuwachs aus den verlassenen Missionskolonien. Der Erfolg ist gigantisch. Die Saaten tragen sofort 500%. Die Scheuern bersten. Bald zählen die Herden nach Tausenden. Und ungeachtet der fortwährenden Schwierigkeiten im Lande, der Expeditionen gegen die Eingeborenen, die immer wieder Einbrüche in die aufblühende Kolonie wagen, entfaltet sich Neuhelvetien zu tropisch gigantischer Größe. Kanäle, Mühlen, Faktoreien werden geschaffen. Auf den Flüssen fahren Schiffe stromauf und stromab. Suter versorgt nicht nur Vancouver und die Sandwich-Inseln, sondern auch alle Segler, die in Kalifornien anlegen. Er pflanzt Obst, das heute so berühmte und viel bewunderte Obst Kaliforniens. Sieh da, es gedeiht. Und so lässt er Weinreben kommen aus Frankreich und vom Rhein, und nach wenigen Jahren bedecken sie weite Gelände. Sich selbst baut er Häuser und üppige Farmen, lässt ein Klavier von Pleyel 180 Tagereisen weit aus Paris kommen und eine Dampfmaschine mit 60 Büffeln von New York her über den ganzen Kontinent. Er hat Kredite und Guthaben bei den größten Bankhäusern Englands und Frankreichs und nun, 45 Jahre alt, auf der Höhe seines Triumphes, erinnert er sich, vor 14 Jahren eine Frau und 3 Kinder irgendwo in der Welt gelassen zu haben. Er schreibt ihnen und ladet sie zu sich in sein Fürstentum. Denn jetzt fühlt er die Fülle in den Fäusten. Er ist Herr von Neuhelvetien, einer der reichsten Männer der Welt. Und er wird es bleiben. Endlich reißen auch die Vereinigten Staaten die verwahrloste Kolonie aus Mexikos Händen. Nun ist alles gesichert und geborgen. Ein paar Jahre noch, und Suter ist der reichste Mann der Welt. Der verhängnisvolle Spatenstich. 1848 im Januar. Plötzlich kommt James W. Marshall, sein Schreiner, aufgeregt zu Johann August Suter ins Haus gestürzt, er müsse ihn unbedingt sprechen. Suter ist erstaunt. Hat er doch noch gestern Marshall hinaufgeschickt in seine Farm nach Coloma, dort ein neues Sägewerk anzulegen. Und nun ist der Mann ohne Erlaubnis zurückgekehrt, steht zitternd vor Aufregung vor ihm, drängt ihn in sein Zimmer, schließt die Tür ab und zieht aus der Tasche eine Handvoll Sand mit ein paar gelben Körnern darin. Gestern, beim Graben sei ihm dieses sonderbare Metall aufgefallen. Er glaube, es sei Gold, aber die anderen hätten ihn ausgelacht. Suter wird ernst, nimmt die Körner, macht die Scheideprobe. Es ist Gold. Er entschließt sich, sofort am nächsten Tage mit Marshall zur Farm hinaufzureiten. Aber der Zimmermeister ist als erster von dem furchtbaren Fieber ergriffen, das bald die Welt durchschütteln wird. Noch in der Nacht, Mitten im Sturm reitet er zurück, ungeduldig nach Gewissheit. Am nächsten Morgen ist Colonel Suter in Coloma. Sie dämmen den Kanal ab und untersuchen den Sand. Man braucht nur ein Sieb zu nehmen, ein wenig hin und her zu schütteln, und die Goldkörner bleiben blank auf dem schwarzen Geflecht. Suter versammelt die paar weißen Leute um sich, nimmt ihnen das Ehrenwort ab, zu schweigen, bis das Sägewerk vollendet sei, dann reitet er ernst und entschlossen wieder zu seiner Farm zurück. Ungeheure Gedanken bewegen ihn. Soweit man sich entsinnen kann, hat niemals das Gold so leicht fassbar, so offen in der Erde gelegen. Und diese Erde ist sein, ist Suters Eigentum. Ein Jahrzehnt scheint übersprungen in einer Nacht. Er ist der reichste Mann der Welt. Der Rush. Der reichste Mann? Nein, der ärmste, der jämmerlichste, der enttäuschteste Bettler dieser Erde. Nach 8 Tagen ist das Geheimnis verraten. Eine Frau, immer eine Frau, hat es irgendeinem Vorübergehenden erzählt und ihm ein paar Goldkörner gegeben. Und was nun geschieht, ist ohne Beispiel. Sofort lassen alle Männer Suters ihre Arbeit, die Schlosser laufen von der Schmiede, die Schäfer von den Herden, die Weinbauer von den Reben, die Soldaten lassen ihre Gewehre. Alles ist wie besessen und rennt mit rasch geholten Sieben und Kasserollen hin zum Sägewerk, Gold aus dem Sand zu schütteln. Über Nacht ist das ganze Land verlassen. Die Milchkühe, die niemand melkt, brüllen und verrecken. Die Büffelherden zerreißen ihre Hürden, stampfen hinein in die Felder, wo die Frucht am Halme verfault. Die Käsereien arbeiten nicht, die Scheunen stürzen ein, das ungeheure Räderwerk des gigantischen Betriebes steht still. Telegrafen sprühen die goldene Verheißung über Länder und Meere. Und schon kommen die Leute herauf von den Städten, von den Häfen. Matrosen verlassen ihre Schiffe, die Regierungsbeamten ihren Posten. In langen, unendlichen Kolonnen zieht es von Osten, von Westen, zu Fuß, zu Pferd und zu Wagen heran. Der Rush, der menschliche Heuschreckenschwarm, die Goldgräber. Eine zügellose, brutale Horde, die kein Gesetz kennt als das der Faust, kein Gebot als das ihres Revolvers, ergießt sich über die blühende Kolonie. Alles ist für sie herrenlos. Niemand wagt diesen Desperados entgegenzutreten. Sie schlachten so das Kühe. Sie reißen seine Scheuern ein, um sich Häuser zu bauen. Sie zerstampfen seine Äcker, sie stehlen seine Maschinen. Über Nacht ist Johann August Suter bettelarm geworden. Wie König Midas. Erstickt im eigenen Gold. Und immer gewaltiger wird dieser beispiellose Sturm nach Gold. Die Nachricht ist in die Welt gedrungen. Von New York allein gehen 100 Schiffe ab. Aus Deutschland, aus England, aus Frankreich, aus Spanien kommen 1848, 1849, 1850, 1851 ungeheure Abenteurerhorden herübergezogen. Einige fahren um das Kap Horn, das ist aber den Ungeduldigsten zu lang. So wählen sie den gefährlicheren Weg über den Isthmus von Panama. Eine rasch entschlossene Kompanie baut flink am Isthmus eine Eisenbahn, bei der tausende Arbeiter im Fieber zugrunde gehen, nur damit für die Ungeduldigen 3 bis 4 Wochen erspart würden und sie früher zum Gold gelangen. Quer über den Kontinent ziehen riesige Karawanen. Menschen aller Rassen und Sprachen. Und alle wühlen sie in Johann August Suters Eigentum wie auf eigenem Grunde. Auf der Erde von San Francisco, die ihm durch besiegelten Akt der Regierung zugehört, wächst in traumhafter Geschwindigkeit eine Stadt. Fremde Menschen verkaufen sich gegenseitig seinen Grund und Boden. Und der Name Neu-Helvetien, sein Reich, verschwindet hinter dem magischen Wort Eldorado, Kalifornien. Johann August Suter, noch einmal bankerott, starrt wie gelähmt auf diese gigantische Drachensaat. Zuerst versucht er mitzugraben und selbst mit seinen Dienern und Gefährten den Reichtum auszunützen, aber alle verlassen ihn. So zieht er sich ganz aus dem Golddistrikt zurück, in eine abgesonderte Farm nahe dem Gebirge, weg von dem verfluchten Fluss und dem unheiligen Sand, in seine Farm Eremitage. Dort erreicht ihn endlich seine Frau mit den drei herangewachsenen Kindern. Aber kaum angelangt, stirbt sie infolge der Erschöpfung der Reise. Doch drei Söhne sind jetzt da, acht Arme, und mit ihnen beginnt Johann August Suter die Landwirtschaft. Noch einmal, nun mit seinen drei Söhnen arbeitet er sich empor, still, zäh, und nützt die fantastische Fruchtbarkeit dieser Erde. Noch einmal birgt und verbirgt er einen großen Plan. Der Prozess. 1850. Kalifornien ist in die Union der Vereinigten Staaten aufgenommen worden. Unter ihrer strengen Zucht kommt nach dem Reichtum endlich Ordnung in das goldbesessene Land. Die Anarchie ist gebändigt. Das Gesetz gewinnt wieder sein Recht. Und nun tritt Johann August Suter plötzlich vor mit seinen Ansprüchen. Der ganze Boden, so heischt er, auf dem die Stadt San Francisco gebaut ist, gehört ihm nach Fug und Recht. Der Staat ist verpflichtet, den Schaden, den er durch Diebstahl seines Eigentums erlitten, gutzumachen. An allem aus seiner Erde geförderten Gold beansprucht er seinen Teil. Ein Prozess beginnt, in Dimensionen, wie sie die Menschheit vor ihm nie gekannt. Johann August Suter verklagt 17.221 Farmer, die sich in seinen Pflanzungen angesiedelt haben, und fordert sie auf, den gestohlenen Grund zu räumen. Er verlangt 25 Millionen Dollar vom Staate Kalifornien dafür, dass er sich die von ihm gebauten Wege, Kanäle, Brücken, Stauwerke, Mühlen einfach angeeignet habe. Er verlangt von der Union 25 Millionen Dollar als Schadenersatz für zerstörtes Gut und außerdem noch seinen Anteil am geförderten Gold. Er hat seinen älteren Sohn, Emil, in Washington die Rechte studieren lassen, um den Prozess zu führen, und verwendet die ungeheuren Einnahmen aus seinen neuen Farmen einzig dazu, diesen kostspieligen Prozess zu nähren. 4 Jahre lang treibt er ihn durch alle Instanzen. Am 15. März 1855 wird endlich das Urteil gefällt. Der unbestechliche Richter Thompson, der höchste Beamte Kaliforniens, erkennt die Rechte Johann August Suters auf den Boden als vollkommen berechtigt und unantastbar an. An diesem Tage ist Johann August Suter am Ziel. Er ist der reichste Mann der Welt. Das Ende. Der reichste Mann der Welt? Nein. Abermals nein. Der ärmste Bettler. Der unglücklichste, geschlagenste Mann. Wieder führt das Schicksal wieder ihn, einen jener mörderischen Streiche, nun aber einen, der ihn für immer zu Boden streckt. Auf die Nachricht von dem Urteil bricht ein Sturm in San Francisco und im ganzen Lande los. Zehntausende rotten sich zusammen. Alle die bedrohten Eigentümer, der Mob der Straße, das immer plünderungsfrohe Gesindel. Sie stürmen den Justizpalast und brennen ihn nieder. Sie suchen den Richter, um ihn zu lynchen. Und sie machen sich auf, eine ungeheure Schar, um den ganzen Besitz Johann August Suters zu plündern. Sein ältester Sohn erschießt sich, von den Banditen bedrängt. Der zweite wird ermordet. Der dritte flieht und ertrinkt auf der Heimkehr. Eine Feuerwoge fährt über Neu-Helvetien hin. Suters Farmen werden niedergebrannt, seine Weinstöcke zertreten, sein Mobiliar, seine Sammlungen, sein Geld geraubt und mit erbarmungsloser Wut der ungeheure Besitz zur Wüstenei gemacht. Suter selbst rettet sich mit knapper Not. Von diesem Schlage hat sich Johann August Suter nie mehr erholt. Sein Werk ist vernichtet, seine Frau, seine Kinder sind tot, sein Geist verwirrt. Nur eine Idee flackert noch wirr in dem dumpf gewordenen Gehirn. Das Recht, der Prozess. 25 Jahre irrt dann noch ein alter, geistesschwacher, schlecht gekleideter Mann in Washington um den Justizpalast. In allen Büros kennt man dort den General im schmutzigen Überrock und mit den zerfetzten Schuhen, der seine Milliarden fordert. Und immer wieder finden sich Advokaten, Abenteurer und Filous, die ihm das Letzte seiner Pension entlocken und die neuerdings zum Prozesse treiben. Er selbst will kein Geld. Er hasst das Gold, das ihn arm gemacht, das ihm drei Kinder ermordet, das sein Leben zerstört. Er will nur sein Recht und verficht es mit der querulantischen Erbitterung des Monomanen. Er reklamiert beim Senat. Er reklamiert beim Kongress. Er vertraut sich allerlei Helfern an, die mit Pomp dann die Affäre aufzäumend ihm eine lächerliche Generalsuniform anziehen und den Unglücklichen als Popanz von Amt zu Amt, von Abgeordneten zu Abgeordneten schleppen. Das geht 20 Jahre lang, von 1860 bis 1880. 20 erbärmliche Bettlerjahre. Tag um Tag umlungert er den Kongresspalast. Spott aller Beamten, Spiel aller Gassenjungen, er, dem das reichste Land der Erde gehört und auf dessen Grund und Boden die zweite Hauptstadt des Riesenreiches steht und stündlich wächst. Aber man lässt den Unbequemen warten. Und dort, auf der Treppe des Kongresspalastes, trifft ihn endlich am 17. Juni 1880, am Nachmittag, der erlösende Herzschlag. Man trägt einen toten Bettler weg. Einen toten Bettler, aber einen mit einer Streitschrift in der Tasche, die ihm und seinen Erben nach allen irdischen Rechten den Anspruch auf das größte Vermögen der Weltgeschichte sichert. Niemand hat Suthers Erbe bislang angefordert. Kein Nachfahr seinen Anspruch angemeldet. Noch immer steht San Francisco, steht ein ganzes Land auf fremdem Boden. Noch immer ist hier nicht recht gesprochen. Und nur ein Künstler, Blaise Cendrat, hat dem vergessenen Johann August Suter wenigstens das einzige Recht großen Schicksals gegeben, das Recht auf staunendes Gedenken der Nachwelt.